Also jeder, der sich mit Gemeinde und Gemeindeaufbau beschäftigt, kommt an einem Text des Neuen Testamentes absolut nicht vorbei. Und den möchte ich jetzt lesen. Und das ist Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Epheser 4, 11 bis 16. Und Christus hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Ich darf Sie bitten, wer kann, aufzustehen, wir wollen zusammen beten. Lieber Herr Jesus, das ist deine Bestimmung, dass du uns nicht zum Glauben gebracht hast und geführt hast und zu dir, damit wir irgendwo ganz allein unseren Glauben leben, sondern du hast uns genommen und eingefügt, eingerenkt in die Leibschaft mit anderen Gliedern zusammen. Und du hast uns nicht gefragt, wo und wie und mit wem, wir haben das uns nicht ausgesucht, sondern es ist deine Führung und deine Setzung und deine Schenkung, dass du uns so hineinfügst in deinen Leib. Wir haben manchmal gestöhnt über den, der neben uns ist. Und es war nicht gut. Wir bitten dich um Verzeihung. Vergib du uns das Stöhnen übereinander. Es war deine Setzung. Es war deine Bestimmung, dass der Leib wächst, heranreift auf deinen Tag hin. Danke, dass du für diesen Leib auch die Gaben gegeben hast, wie du sie eben genannt hast, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Gib das deiner Gemeinde in einem ganz besonderen Maß, auch in unseren Tagen. Den Apostel und den Lehrer, den Propheten und den Hirten und den Evangelisten, der in der Mitte steht und das wunderbare Evangelium in kleiner Münze dem Menschen weitergibt, dem draußen und dem drinnen. Darum beten wir jetzt, dass du unseren Bruder segnest, dass er diese Botschaft von dem Aufbau deines Leibes uns heute Morgen so dringlich, eindringlich sagen kann, dass uns das nie mehr verlässt. Wir preisen dich und beten dich darüber an. Amen.
Ich grüße Sie, liebe Geschwister, an diesem Sonntagmorgen. Ich bringe Grüße mit von der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Und ich denke, es ist gut, vielleicht in zwei, drei Sätzen zu sagen, bevor wir zu unserem Bibelwort kommen, dass es ein wichtiges Anliegen ist, dass auch in unserer Generation an der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert junge Menschen in den Dienst Jesu treten und dass sie das auf dem festen Fundament der Bibel, der Heiligen Schrift tun. Ich möchte Sie hier alle gerne anstiften zum Gebet. Ganz im Sinne Jesu, der sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt, denn das Feld ist weiß zur Ernte. Vor einiger Zeit war ein Bischof aus Äthiopien bei uns und hat gesprochen zu den Studenten. Und er sagt, es hat angefangen in den Jahren, wo die kommunistische Herrschaft dort in Äthiopien war, wo Verfolgungssituation für Christen war, dass Gott in schwierigen Umständen eine enorme Ausbreitung von Gemeinden geschenkt hat. Er sagt, es gibt derart viele junge Christen, also Christen, die jung im Glauben sind, egal welchen Alters. Und sie brauchen jetzt Leute, die sie lehren. Wir haben nicht genug in Äthiopien, deswegen bin ich hier in Deutschland. Wer ist bereit zu kommen und zu lehren? Auf einer Tagung der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz hörte ich den dringenden Appell des Verantwortlichen für den Bibellesebund in Madagaskar. Der sagte, bei uns ist die Christenheit so gewachsen, dass man sagen muss, bei den vielen Kindern im Glauben, die Gemeinde Jesu ist inzwischen eine Meile breit und 2 Inch, also 4 Zentimeter tief. So ist der breite Strom. Sie sind noch jung im Glauben. Die werden Verführungen auf den Leim gehen, wenn nicht Leute kommen und lehren und Hirten sind und diese jung zum Glauben gekommenen und diese neu entstandenen Gemeinden vertiefen im Wort Gottes. Das sind nur 2 Beispiele. Man könnte Ähnliches für Asien und für Südamerika sagen. Aber man kann es auch für die vielen weißen Flecken auf der Landkarte Deutschlands sagen. Vor meinem Büro hängt eine Deutschlandkarte inklusive neuer Bundesländer. Und ich habe dort Nadeln drin, wo Absolventen, das sind jetzt ein ganz Stück über 400, unserer Akademie Dienst tun. Man kann das so richtig nachvollziehen, wie das ist. Zieht sich vornehmlich, sagen wir so, wenn man die Mehrzahl der Nadeln sieht, aus den Gebieten so um Wuppertal, Bergisches Land, Dillkreis, Siegerland, dann hier runter Baden bis Stuttgart. Und ich habe mal jemanden veranlasst, eine Abschlussarbeit zu machen darüber, wo es evangelikale Gemeinden in Deutschland gibt. Und ich habe für die verschiedenen Gemeinschaftsverbände, Freikirchen und so weiter, und soweit es mir bekannt ist, Kirchengemeinden jeweils Folien anfertigen lassen mit unterschiedlichen Farbtupfern in den Städten, wo uns solche Gemeinden bekannt waren oder man sie durch Erhebungen rausfinden konnte. Wenn man all die Folien übereinander legte, war genau in dem gleichen Gebiet es fast schwarz vor Punkten und dann gab es Gebiete, da kann man 100 Kilometer fahren, bis man eine lebendige Gemeinde findet. Auch in Deutschland, in diesem säkularen Deutschland ist das Feld zu bestellen. Es ist zu ackern, zu pflügen und sicher irgendwann zu ernten. Und wir brauchen Mitarbeiter. Und eins ist ersichtlich, eine Umfrage unter allen bibeltreuen Ausbildungsstätten in Deutschland, Schweiz und Österreich hat das deutlich gezeigt. In den letzten 10 Jahren ist die Bereitschaft unter Christen drastisch zurückgegangen, auf eine Karriere in der Wirtschaft zu verzichten und in den Dienst Jesu zu treten. Drastisch zurückgegangen. Und das wird sich in absehbarer Zeit auf die Gemeinden auswirken und auf die Mission vornehmlich. Und deswegen möchte ich Sie anstiften, beten Sie. Das Feld ist weltweit weiß zur Ernte. Und Jesus hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Und insofern, mancher sagt sich vielleicht, ich bin selbst für so eine Ausbildung nicht gerufen oder es ist nicht meine Gabe oder ich habe nicht mehr das richtige Alter. Sie können aber gerne so einen Prospekt gleich hier draußen mitnehmen. Vielleicht wissen Sie jemanden und es erinnert Sie daran zu beten, dass der ein oder andere, der für Ihre Gemeinde unverzichtbar ist, weil er so ein prima Mitarbeiter ist, dass der vielleicht doch von Gott in den Dienst gerufen wird. Wir brauchen auch eine neue Generation, die sich einspannen lässt in das weltweite Programm Jesu, dass er seine Gemeinde bauen will. Mit diesem letzten Satz habe ich eigentlich schon die Überleitung zu unserem Predigttext heute Morgen. Eine Grundaussage zum Thema Gemeindebau, eine ganz große Verheißung im Matthäusevangelium aus dem Mund unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Er sagt dort uns Folgendes Ich will meine Gemeinde bauen. Das Ganze findet sich in einem Abschnitt in Matthäus 16 von Vers 13 an bis Vers 18. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen, du bist Johannes der Täufer, andere, du bist Elia, andere wieder, du bist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich bin? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Soll man sagen, Glückwunsch, Simon, Jonas Sohn, in Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Es gibt manchmal so Augenblicke, wo sich Großes Kommendes ankündigt. Für manchen ist das der Augenblick, wo er gefragt hat: Willst du mich heiraten? Oder wo das der andere gehört hat und dann ein Ja erfolgte. Für manche ist das der Augenblick gewesen, wo klar war: Wir erwarten ein Baby. Ich bin in meiner ganzen Karriere als Lehrer des Wortes Gottes nur einmal aus dem Unterricht herausgerufen worden, ich müsse dringend ans Telefon. Dann ging ich raus und hinterher wusste ich nicht mehr genau, wo ich stecken geblieben war und wie ich weiterlesen sollte. Denn am Telefon hörte ich: Wir kriegen Zwillinge. Es gibt manchmal ganz großartige Dinge, die kündigen sich an und hinterher ist nichts mehr das Gleiche im Leben. Und wenn wir hier in das Matthäusevangelium, in dieses Kapitel 16 hineinschauen, da haben wir genau so eine große Ankündigung. Und bis in alle Ewigkeit ist nichts mehr gleich geblieben seitdem. Jesus hat hier zum ersten Mal ein Wort in den Mund genommen, das Gott ganz nah am Herzen liegt. Etwas, dem die Liebe Gottes gilt. Etwas, für das Jesus wenig später sein Leben geopfert hat. Etwas, was er einmal vollenden wird und von dem er sagt, das ist so schön, so groß, dass man es nur, wenn es am Ziel ist und wenn wir über das Ziel sprechen, nur mit Fest und Freude und Hochzeit und Herrlichkeit vergleichen können. Und das ist das Wort Gemeinde. Es ist etwas, wo Gottes Herz schlägt. Er möchte Gemeinde bauen und dafür hat er seinen Sohn ans Kreuz gesandt. Und wenn man denkt, der ewige Ratschluss Gottes hat schon in der Ewigkeit begonnen, im Blick auf dies, dass er einmal Gemeinde bauen will, Gemeinde von Glaubenden. Und Gott hat das in seinem Ratschluss geplant. Und dann war es soweit, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um das alles in die Wege zu leiten und zu ermöglichen. Und dann kommt der Tag, wo er sich mit seinen Jüngern zurückzieht in den Norden von Galiläa, da oben Caesarea Philippi bei den Jordanquellen, in diesen beschaulichen, schönen Gebieten, wo die Wasserquellen nur so rauschen. Und dort sagt er das zum ersten Mal, was bis dahin Gott nur in seinem Herzen hatte. Ich will Gemeinde. Ich möchte Gemeinde bauen. Ich werde Gemeinde bauen. Es wird Gemeinde geben. Und Gemeinde, die ich schaffen werde, wird nie untergehen. Das ist mein Ziel bis für die Ewigkeit. Gemeinde. Manche haben als Kinder immer wieder gebetet: Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Als Kindergebet ist das okay. Aber Gott hat sich Größeres gedacht, als nur: Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und ich denke, jeden, der Gottes Kind ist und der dann mit der Bibel lebt, der wird irgendwann dazu kommen, nicht mehr nur zu beten: Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, sondern sagt: Vater, ich danke dir für Brüder und Schwestern, die du mir zur Seite gestellt hast, für dein herrliches Volk. Ich danke dir für die Gemeinde, zu der ich gehöre, dass ich nicht als Solochrist leben muss. Ich danke dir, dass du mich erlöst hast mit einer Aufgabe in deiner Gemeinde. Ich danke dir, dass ich Ergänzung finde durch die Gaben und Aufgaben derer, die du links und rechts in allen Kontinenten neben mich gestellt hast. Ich preise dich für dieses herrliche Volk, das dich einmal lobt und das kommt aus allen Sprachen und Nationen und Stämmen und den anbetet, der das alles geschaffen hat. Ja, wenn es um Gottes Ziel geht, dann geht es auf jeden Fall nicht nur, dass ich in den Himmel komme, sondern ganz viele dazu. Und dass er durch diese vielen, durch diese unzählbaren Scharen gepriesen wird und geehrt wird, ohne Ende, Tag und Nacht bis in Ewigkeit. Und hier ist der Zeitpunkt, wo dieses Wort zum ersten Mal fällt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus kündigt hier den großartigsten Bau aller Zeiten an. Es mag ja etwas Großes sein, wenn irgendwo bekannt gegeben wird, wir bauen ein Häuschen. Wenn eigentlich gerade die Aussichten auf die Finanzierung erdrücken, kann das ja eventuell eine schöne Sache sein. Oder wenn klar ist, es war alles eng, vielleicht in einer Gemeinde, die sich in den Hinterhöfen irgendwo angesiedelt hatte, und es wird deutlich, es ist jetzt möglich, ein schönes Gemeindehaus zur Ehre Gottes. Oder was immer. Einen menschlichen Bau anzukündigen, mag vielleicht auch manchmal etwas Besonderes haben. Man tut es auch nicht jeden Tag. Aber Jesus kündigt hier den großartigsten Bau aller Zeiten an. Einen Bau, von dem es später durch den Apostel Paulus im Epheserbrief heißt, dass er aus lebendigen Steinen gebaut ist. Ein Tempel Gottes, in dem Gottes Ehre wohnt, in dem er gelobt und angebetet wird. Ein Bau, in dem sein Wille geschieht. Ich werde meine Gemeinde bauen. Hier geht es um Gottes herrliches Volk, das er durch die Erlösung Jesu am Kreuz bauen wird. Der großartigste Bau aller Zeiten. Und es ist ganz wesentlich, dass in dem Zusammenhang, wo das zum allerersten Mal gesagt wird, das eine auch ganz klar ist, dass er nicht beiläufig nur sagt, hört mal, liebe Jünger, ich habe euch gut geschult, ihr werdet mal Gemeinde bauen. Oh wei, dann hätte ich weniger Freude an dem ganzen Projekt. Denn dann weiß man nicht, wie gerade oder wie schief die Wände werden. Und dann weiß man vor allem nicht, wie lang das gut geht. Und dann weiß man nicht, wann das Ende dieser Projekte käme. Aber weil betont bei dieser Erstvorstellung dessen, was Gott tun will mit seiner Gemeinde, es ausdrücklich heißt, ich werde meine Gemeinde bauen. Da merken wir, da wird nicht nur der großartigste Bau angekündigt, sondern es werden alle Versicherungen, die man braucht, gleich zusätzlich mitgenannt, dass die abgeschlossen sind. Ich und meine Gemeinde. Das macht die Sache erst gut, dass man weiß, der Herr selber baut seine Gemeinde. Er steht dafür gerade, dass das wird, dass das wirklich wird, dass das am Ende auch sein wird, dass das klappt und dass das nicht untergeht. Ich baue meine Gemeinde. Ich, der Herr. Ich, der Messias. Ich, der Sohn des lebendigen Gottes. Dafür bin ich gekommen. Ich baue meine Gemeinde. Und es ist meine Gemeinde. Mein Eigentum. Es gehört mir. Ich kümmere mich darum. Ich bin der Herr. Ich sorge dafür. Wie ist das gut, dass Gemeinde immer noch Jesu Gemeinde ist. Und man könnte die ganzen Verheißungen, die hier in diesem Zusammenhang kommen, die ich nachher auslegen werde, dass diese Gemeinde nicht untergeht, überhaupt nicht verstehen, wenn das nicht wahr wäre. Es ist und bleibt seine Gemeinde. Es ist und bleibt sein Herzensanliegen. Es ist und bleibt seine Sache. Und die Gemeinde hat das immer wieder kapiert und hat es in Liedern besungen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen.
seine Gemeinde.
Und das ist auch der ganz große Trost, wenn man in der Gemeinde einmal enttäuscht wird. Natürlich, da sind ja auch Menschen, die nicht alle schon vollendet sind, die ihre Ecken haben und Kanten und die auch enttäuschen können. Aber es ist nie die Gemeinde von diesem und jenem Menschen, sondern es ist die Gemeinde Jesu. Und es mag sein, und das wird auch in der Apostelgeschichte und sehr früh deutlich gemacht, dass Gott manchmal Menschen, die er gebraucht hat zum Bau dieser Gemeinde, erstaunlich früh abberuft. Ich war am Freitag, noch bevor ich hierher kam, bei einer Beerdigung von jemandem, den Gott sehr gebraucht hat, in der Evangelisation unter Spitzensportlern. Und warum ruft ihn Gott mit 42 Jahren ab? Wir können es nicht verstehen. Und die erste Gemeinde konnte es ganz sicher auch nicht verstehen, wenn innerhalb von Tagen Jakobus, der Bruder des Johannes, mit dem Schwert getötet wird und umgehend auch noch Petrus ins Gefängnis kommt und auch noch umgebracht werden soll. Da denken wir doch, liebe Zeit, jetzt ist Ende mit der Gemeinde. Und mancher denkt es vielleicht in seiner Gemeinde, wenn ein Pastor, den er liebt, der das Wort verkündigt hat, der klar stand, wenn der die Altersgrenze erreicht oder in eine andere Gemeinde berufen wird, dass man sich dann denkt, liebe Zeit, geht die Sache wohl weiter. Und auch da bei all diesem, ob es nun um die Enttäuschungen geht, die Mitarbeiter in Gemeinden bereiten können, oder dass Hoffnungsträger der Gemeinde irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, dann zu wissen, dass Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen, das ist sehr, sehr tröstlich. Es ist seine Sache. Und wenn es Klagen gibt im Blick auf die Gemeinde, im Blick auf Gottes Bodenpersonal, dann sollten wir es ihm auch sagen. Denn wir dürfen wissen, auch wenn uns Gemeinde am Herzen liegt und wenn uns Probleme in der Gemeinde Sorgen machen und belasten, ihn, dessen eigene Gemeinde das ist, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat, wie es in Epheser 5 steht, ihm liegt das, diese Probleme oder dies, dass es gut weitergeht, noch viel mehr am Herzen als uns. Und insofern dürfen wir sicher sein, dass wir im Sinne Gottes beten, wenn wir für den Bau seiner Gemeinde beten. Das ist also der erste mir ganz wichtige Gedanke, den ich uns sagen wollte. Jesus kündigt den großartigsten Bau aller Zeiten an. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Zweite. Jesus skizziert die Grundelemente dieses Baus. Und das Erste, was wir hier sehen, ist dies, dass zwar nicht schon alles deutlich wird, wie Gemeinde einmal aussehen wird, aber dass doch zumindest unverzichtbare Grundelemente dessen, was zu Gemeinde Jesu gehört, schon sichtbar werden. Hier. Das ist so ähnlich, wie wir das in unserem Gemeinderat, in unserer Gemeinde in Gießen erlebt hatten. Wir saßen im Gemeinderat öfters, auch noch in der Zeit, als ich dort Pastor war. Wir wussten, wir müssen in dieser ehemaligen Filzmandelfabrik, die nun eine Gemeinde geworden war, einiges geeigneter umbauen, denn die Gemeinde war sehr gewachsen. Und so profan das jetzt hier klingt, es war tatsächlich so, wir brüteten zunächst mal über der Frage, wo können wir eine Behindertentoilette bauen, denn die war sonst unerreichbar. Und dann merkten wir, es gibt noch viele andere Anliegen. Die Sonntagsschule war auf über 150 Kinder gewachsen. Wo sollen die hin? Wie soll das alles gehen? Und so fingen wir bei Toilette an und dann kamen Nebenräume dazu. Und wie soll das alles gehen, wenn man da einen Bau hat, einen Altbau im Grunde? Und irgendwann hatte einer skizziert, nur auf einem Wischpapier. Mir ist der Gedanke gekommen, so ähnlich könnte das aussehen, dann passt das doch zusammen. Und die Gesichter rund um den Tisch erhellten sich, nachdem die ganze Planerei, ich glaube, 4 Jahre gegangen war. Immer wieder kamen wir auf das Thema und dachten, nee, wir haben noch nicht das Richtige. Und plötzlich sagten rund um den Tisch alle, das ist es. So soll es werden. Im Juni wird es eingeweiht. Und so ist das hier. Da sind plötzlich Grundelementen. Wir haben später auch noch den Architekten bemüht und ein Ingenieurbüro bemüht und das wurde im Detail ausgetüftelt und noch ein paar Dinge wurden bis ins Detail hinein geplant. Das hat Jesus seinen Aposteln überlassen. Das hat Jesus vor allem dann dem Apostel Paulus überlassen. Aber hier skizziert er, der Meister, der Herr, zumindest schon mal einige Dinge, die grundlegend dazugehören und die völlig unverzichtbar sind, die einfach gelten, wenn er seine Gemeinde baut. Und das ist zum einen das Bekenntnis zu Jesus als dem Fundament der Gemeinde. Das ist unverzichtbar. Das gehört zu den Grundelementen dieses Baus, den Jesus bauen will. Und das fängt hier ja an. Jesus hat sich geoffenbart. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen, dann sehen wir, wie uns hier im Matthäusevangelium Jesus als der ewige Sohn Gottes offenbart wird, der Mensch geworden ist, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, der sich zu dem Weg als der leidende Gottesknecht bekannt hat, vor seiner Taufe, und der sagt, ich bleibe bei diesem Niedrigkeitsweg als der leidende Gottesknecht, und Gott der Vater bestätigt das direkt im Anschluss an die Taufe. Und er wird uns dann vorgestellt, dieser auf die Erde gekommene Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, der den Weg des leidenden Gottesknechts gehen will. Und er wird uns vorgestellt zunächst mal als der, der in einer Vollmacht, wie ihn kein Mensch hatte, den Willen Gottes geoffenbart hat. Den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Und er bringt, indem er zum einen bestätigt, was Gott im Alten Testament geoffenbart hat für sein alttestamentliches Volk, wo er sagt, davon soll kein Tüttel und sonst was abgenommen werden, das gilt als Gottes Wort, geoffenbart für das Volk des Alten Bundes. Und dies bin ich nun gekommen zu ergänzen, das Wort erfüllen in Matthäus 5, Vers 17, folgende hat, wenn man das auf frühjüdischem Hintergrund sieht, diese Bedeutung. Das Ergänzen wird übrigens im Talmud als Jesuswort sogar in diesem Sinne zitiert. Das heißt, er bringt zusätzlich zu dem Gesetz des Alten Bundes nun die messianische Tora, was im Alten Testament schon verheißen hat. Einen Boten wie mich wird euch der Vater senden, den sollt ihr hören. So wird es schon bei Mose geoffenbart. Und jetzt ist er da, dieser Messias. Und er macht deutlich, was hier sein Wille ist, schon einmal, und Matthäus macht das deutlich am Ende der Bergpredigt, mit solch einer Vollmacht, wie er gepredigt hat, predigen nicht Menschen. Hier steckt hinter diesen Worten, was Jesus sagt, Gottes Offenbarung, Gottes eigenes Reden und Handeln in Kraft. Und dann schildert uns Matthäus in drei Wundertrilogien, wie dieser Sohn Gottes auch in seinen Taten sich erweist, nicht nur in seinen Worten, in seinen Taten sich erweist, als der, der einfach nicht nur Mensch ist, sondern der Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Und der stärker ist als die Krankheit, der Herr der Schöpfung ist, der sogar höher steht als das, was den Juden als das Höchste galt. Er ist der Herr. Er steht auf nicht der Seite der Menschen als Mensch, sondern er gehört auf Gottes Seite. Er redet in Gottes Kraft. Er handelt in Gottes Macht. Wer ist er dann? Nachdem das alles gelaufen ist. Zuerst im Stillen seine Geburt, der stille Anfang seines Dienstes und dann dieses Reden, das alles Menschliche übertrifft und dieses Handeln, das alle menschlichen Dimensionen hinter sich lässt. Dann nimmt Jesus seinen Jünger mit, mal in die Stille und fragt so, jetzt habt ihr das alles gesehen und gehört. Was meint ihr? Wen habt ihr vor euch? Naja, sagen die Jünger, also man kann dich nur in den Kategorien der von Gott gesegnetsten und gebrauchtesten Menschen messen. Also so Elia und Jeremia und so die Superlative der Boten Gottes des Alten Testaments. Du gehörst in diese Klasse der ganz wenigen, ganz außerordentlich von Gott gebrauchten Diener Gottes. Okay, sagt Jesus, gebt ihr euch auch damit zufrieden? nachdem so große Sachen gesagt wurden? Meint ihr das auch? Petrus sagt, nee. Ich habe mir das alles angeschaut. Und ich habe mir das alles angehört. Ich muss mehr sagen. Du bist nicht einfach nur einer der ganz großen Propheten. Du gehörst nicht in diesen Kreis der wenigen, die gebraucht worden sind als Propheten wie kaum andere. Du bist eine Klasse für sich. So einen wie dich hat es noch nie gegeben. So einen wie dich kann man nicht in menschlichen Kategorien beschreiben. Du bist der Einzige, der im Alten Testament angekündigt wurde, der Einzige, der kommen sollte, um das Heil für sein Volk zu bringen. Und dann kommt's raus, du bist der Messias. Das ist genau das, wo Israel drauf gewartet hat. Zumindest die in Israel, die die Verheißung des alten Bundes schon in dem Psalm und bei den Propheten ernst genommen haben. Das heißt, Petrus sagt nicht, du gehörst zu den Propheten, sondern du bist der eine, auf den alle Propheten gewartet haben. Der eine, auf den alle Propheten hingewiesen haben. Du bist der, der das Heil bringt. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir wissen, dass Jesus genau wegen dieser Sache wenig später angeklagt wird und zum Tode verurteilt wird. Der hohe Priester, als das gleiche Wort fällt, Sohn des lebendigen Gottes, sagt, hier, jetzt haben wir es gehört, Gotteslästerung, er stellt sich auf die Seite Gottes, muss gekreuzigt, er muss jedenfalls umgebracht werden. Petrus sagt, nein, das ist keine Gotteslästerung, das ist einfach wahr. Die Macht, mit der du sprichst, das ist nicht Menschenwort. Hier kommt Gottes Offenbarung zu uns. Und das, was du tust, das kann kein Mensch tun, das kann nur Gott selber tun. Du bist Gottes Sohn. Das ist das Erste, was hier wichtig ist. Und ich glaube, das gilt immer. Wenn es um Gemeindebau geht, dann wird und muss klar sein, Gemeinde wird nur da gebaut werden von Jesus, wo das Bekenntnis zu Jesus stimmt und wo das Bekenntnis zu Jesus im Mittelpunkt steht. Das kann nicht anders sein. Wenn man meint, man könne Gemeinde bauen, indem man schöne Tricks macht, das wird nicht klappen. Da wird sich Jesus nicht dazu bekennen. Aber wo kommen die Menschen? Wo schenkt Gott Hunger in die Herzen? Da, wo die Botschaft von dem verkündigt wird, der allein den Hunger und Durst der Seelen stillen kann. Da zieht er durch seinen Geist die Menschen hin. Wir haben es im Lauf dieser Tage, gestern oder wann, schon mal gesagt, oder habe ich es vorgestern Abend gesagt, wie ein Politiker in Bonn bei einem Vortrag einen Bischof fragt, nachdem der die Bibelkritik gerühmt hat als die Art und Weise, wie man den Weg zum Glauben Menschen leichter machen kann, indem man alles Anstößige aus der Bibel streicht. Und dann fragt der Politiker, wie kommt es aber, dass, wo so gepredigt wird, die Kirchen leer sind und umgekehrt, wie kommt es, dass die Kirchen da voll werden, wo die Botschaft von Jesus verkündigt wird? Man wird keinen Gemeindebau erwarten können, wo nicht klipp und klar Jesus einzigartig ist. Konkurrenzlos einzigartig. Wo man ihn einsortiert, so in die Reihe der interessanten Gestalten der Religionsgeschichte, da ist es zu wenig, da wird Jesus sich nicht dazu bekennen. Nur da, wo er als der schon im Alten Testament verheißene, aus der Ewigkeit her Mensch gewordene Sohn Gottes verkündigt wird, der zum Heil und zur Erlösung gekommen ist, da wird er sich dazu bekennen und da wird er seine Gemeinde bauen. Ich möchte jeden von uns, egal wo wir herkommen, dazu ermuntern, beten Sie für solche Gemeinden und beten Sie für solche Verkündiger, wo Jesus genauso wie ihn die Bibel lehrt, ohne Abstriche, kein Jesus im Taschenformat, sondern der volle biblische Jesus, der durch die Jungfrau Maria geborene, der Gottesknecht, der verheißene Heilbringer, der im Alten Testament verheißene, der nicht Mensch ist, sondern Gott ist, wahrer Gott, für unsere Erlösung ans Kreuz gegangen, wo dieser Jesus ohne Wenn und Aber verkündigt wird, beten Sie um solche Verkündigung und um solche Verkündiger. Denn da wird sich Jesus dazu bekennen, ganz sicher. Und da will er seine Gemeinde bauen. Und ich denke, es ist nicht zufällig, dass Jesus diese Frage einleitend stellt. Was meinen denn die Leute und was meint ihr, wer ich bin? Bevor er ihnen ein Stück weit den Vorhang zur Seite zieht und sagt, und schaut mal, an was der Vater im Himmel und ich seit Ewigkeit denken, an Gemeinde, die wollen wir bauen. Aber erst, wenn das klar ist, Jesus im Zentrum. Und Jesus skizziert noch ein Grundelement dieses wunderbaren Baus der Gemeinde. Nämlich das Prinzip, dass am Anfang immer Gottes Offenbarungshandeln steht. Also das wird hier nochmal ganz deutlich gemacht. Sicher, der Petrus, der hat diese unglaubliche Vollmacht der Verkündigung Jesu gehört und erfahren. Er hat diese erstaunlichen Taten gesehen, wo er ja selbst einmal auf den Schiffsboden, auf die Schiffsplanken gefallen ist und gesagt hat, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Was ich hier erlebe, in deiner Macht selbst über die Naturgewalten, das sprengt alle meine Kategorien. Das hat er alles gesehen und gehört. Aber dass dies dazu führte, dass er klarsichtig erkannt hat, dieser ist der verheißene Messias. Dieser ist Gott, Gottes Sohn. Das hat er sich nicht selber ausgedacht. Sondern Jesus sagt, Simon, das hatten dir ja nicht Fleisch und Blut gezeigt. Und Fleisch und Blut steht immer für das schwache Menschsein. Das heißt, der schwache Mensch, der kann sowas nicht selber rausfinden. Er kann ja nicht von sich selber in die Wirklichkeiten, die Realitäten dessen, was vor Gott wahr ist, hineinschauen. Sondern das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Denn es gibt andere Menschen, Pharisäer und Schriftgelehrte damals, die hatten die gleichen Worte gehört. Die hatten die gleichen Taten gesehen. Sie hatten sich sogar entsetzt und gefragt, wer ist dieser? Immer wieder im Matthäus-Evangelium. Ganz erstaunlich, was der alles sagt und tut. Und am Ende haben sie ihn abgelehnt, haben die Botschaft nicht angenommen. Und das ist mir auch ganz wichtig. Es sind nicht unsere schlauen Schlussfolgerungen. Es sind nicht unsere Entschlüsse, die in unserem eigenen Herzen aufsteigen, die Jesus letztlich gebrauchen kann, um seine Gemeinde zu bauen, sondern Gottes Gemeinde fängt immer mit Gott an. Das war noch nie anders. Auch der Apostel Paulus sagt, das, was ich euch im Blick auf den gekreuzigten Herrn, durch den Gemeinde gebaut wird, zu sagen habe, 1. Korinther 1 und 2, das gehört zu den Dingen, die kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und die in keines Menschen Herzen aufgestiegen sind, sondern die Gott uns geoffenbart hat durch seinen Geist. Und davon reden wir, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit eingibt, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt und beurteilen geistliche Dinge geistlich. So ist das. Und das ist genauso, wenn es um unser Heil geht. Das beginnt auch nicht mit unserem souveränen menschlichen Entschluss. Denn so Wackelkandidaten, wie wir Menschen sind, selbst wenn wir vielleicht einigermaßen stabil sein sollten, es wäre jederzeit möglich, dass wir uns heute entscheiden und entschließen und morgen wird uns anderes wichtiger oder wir sind enttäuscht und wir lassen alles fallen. Aber wenn unser Heil beginnt mit Gottes ewigem Ratschluss, dann wissen wir auch, dass wir ewig in seiner Hand sind und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Und nur so kann Gemeinde gebaut werden. Sonst wäre das ein sehr wackeliges Unternehmen, wenn auf der souveränen Entscheidung des Menschen Gemeinde gebaut werden müsste und auf den großartigen Erkenntnissen von Menschen Gemeinde gebaut werden sollte. Nein, Simon Petrus, Fleisch und Blut, schwaches Menschsein, begrenztes Menschsein, das macht nicht die Dinge klar, die zum Fundament von Gemeindebau werden, sondern nur, wenn Gott selbst seinen souveränen Willen offenbart. Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und so beginnt alles mit Gott. Wenn Paulus im Epheserbrief, wir haben eine Schriftlesung aus dem Epheserbrief gehört, wenn er dort über Gottes herrliches Volk, die Gemeinde, lehren möchte, und der Epheserbrief, das ist so ein Gegenstück zum Römerbrief. Im Römerbrief macht Gott klar, und das war das, was wiederentdeckt wurde in der Reformationszeit, wie es um das Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders aufgrund der Gnade durch den Glauben steht. Und das wurde im 16. Jahrhundert wiederentdeckt und Gott sei gepriesen dafür. Aber es wird Zeit, dass zum Ausklang des 20. Jahrhunderts der Epheserbrief wiederentdeckt wird, zusätzlich, wo Gott nämlich seine zweite Lektion uns lehren will, dass er nämlich nicht nur den Einzelnen rechtfertigen will aufgrund der Gnade durch den Glauben, sondern dass er aus gerechtfertigten Gemeinde der Glaubenden bauen will, die in Ewigkeit ihn verherrlicht, schon hier in der Weise, wie sie lebt zu seiner Ehre und die einmal zum Lob seiner Herrlichkeit bis in Ewigkeit da ist. Dass das wieder entdeckt wird, ich denke, das ist auch ein Anliegen dieser Konferenz an diesem Wochenende, dass die Botschaft von der Gemeinde, wie sie der Epheserbrief zum Beispiel lehrt, wieder entdeckt wird. Das wäre eine Entdeckung gleichzusetzen mit der reformatorischen Entdeckung des 16. Jahrhunderts. Und Fritz Rienecker, der gesegnete Bibelausleger, hat schon 1932 in seinem Epheser-Kommentar das im Vorwort geschrieben. Was wäre das ein Segen, wenn im 20. Jahrhundert genauso wie die Botschaft der Rechtfertigung wiederentdeckt wurde, die Botschaft von der glaubenden Gemeinde anhand des Epheserbriefs nun im 20. Jahrhundert entdeckt würde. Es ist nicht geschehen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Ich wünsche es mir und hoffe, das Anliegen von Rienecker aufzugreifen für das 21. Jahrhundert. Aber wenn Paulus denn im Epheserbrief dieses Geheimnis von dem herrlichen Volk Gottes der Gemeinde offenbart und verkündigt, was steht dort am Anfang, Kapitel 1? Die Schau in den ewigen Ratschluss Gottes. Was Gott von Ewigkeit an geplant hat in seinem Heilsplan, damit beginnt es. Und sehen Sie, das ist das gleiche Prinzip hier, wenn Jesus dem Petrus sagt, nicht du hast dir diese schönen, wichtigen Dinge für Gemeinde ausgedacht, sondern mein Vater im Himmel hat sie dir geoffenbart. Gemeinde Gottes beginnt nicht mit Menschen. Gemeinde Gottes beginnt mit dem Offenbarungshandeln des ewigen Ratschlusses Gottes. Und das ist das Dritte. Jesus skizziert im Blick auf die Grundelemente des Baus der Gemeinde nicht nur, dass das Bekenntnis zu Jesus das Fundament dieser Gemeinde ist, nicht nur das Prinzip, dass am Anfang von allem Gemeindebau, bevor man davon reden kann, das Handeln Gottes, das Offenbarungshandeln Gottes steht, sondern das andere auch. Zu den Grundelementen des Gemeindebaus, die Jesus skizziert, gehört die Ankündigung, durch wen, durch was für Leute er Gemeinde baut. Und es ist ja interessant, dass Jesus auf der einen Seite deutlich sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, und zugleich sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nun gab es gerade bei diesem Wort viel Diskussion, weil ein Mensch in Rom für sich in Anspruch genommen hat, dass er nun dieser Fels sei und daraus alles mögliche Besondere abgeleitet hat. Okay, also diese Diskussion, die müssen wir jetzt hier nicht aufgreifen. Ich sage Ihnen einfach, wie ich das verstehe hier. Manche haben sich auch gewehrt und dachten, also wenn das römischerseits so in Anspruch genommen wird, dann dürfen wir das gar nicht mehr auf Menschen beziehen, sondern nur noch so, dass Jesus sagt, du bist der Petrus und ich auf diesen Felsen, ich Jesus, baue ich meine Gemeinde. Ich frage mich, ob das hier gemeint ist. Wenn Sie eine andere Auslegung haben, hören Sie einfach mal geduldig einen Augenblick meine. Meine ist solche, ist diese. Jesus spricht ja hier diesen Petrus zunächst so an, wie er seit seinem Geburtstag heißt. Simon, Sohn des Jona. Das heißt, er knüpft an bei Petrus so, wie er als natürlicher Mensch gelebt hat, nun schon so und so viele Jahre. Aber er sagt interessanterweise nicht, Simon, Sohn Jona, mit Menschen wie dir werde ich meine Gemeinde bauen. Sondern er geht ja da einen Schritt weiter. Simon, Sohn des Jona, dieses Bekenntnis zu Jesus, das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Und dann kommt's, nachdem das klar ist, dass diesem Simon, Sohn des Jona, diesem natürlichen Menschen, diesem wackeligen Menschen, diesem auf- und abgehenden Menschen, Simon, Sohn Jona, der so ein Jojo war, das immer rauf und runter ging, begeistert und wieder auf die Nase fallend, vorpreschend und dann doch es nicht schaffend, diesem wechselhaften Menschen, ausgerechnet diesem, der dauernd also seine Lebenskurven schrieb wie so ein stürmisches Meer mit Wellen und Wellentälern. Also gerade ein Musterbeispiel eines instabilen Menschen, dem sagt er, du bist Fels, Petrus. Also wer Ohren hat zu hören, der merkt, dass Jesus hier nicht einfach das lobt, was Petrus von sich aus ist. Denn gerade im Matthäusevangelium wird Petrus geschildert als dieser wechselhafte, unstabile, völlig unverlässliche Mensch, dieser begeisterungsfähige Mensch, der nichts hinausführt, was er anfängt. Aber diesen Mensch, dem sagt er ein Verheißungswort. Er gibt ihm einen Beinamen, Petrus, Fels. Und damit wird klar, er beschreibt hier nicht, wenn es um Gemeindebau geht, was der Petrus von sich aus mitbringt und von sich aus ist und von sich aus kann, sondern er beschreibt mit diesem Beinamen, der ihm hier gegeben wird, Petrus, was Jesus aus diesem wackeligen Menschen macht. Das wäre so ähnlich wie wenn bei meinen Studenten, wenn es da so einen Wackelkandidaten gäbe, wo man immer nicht weiß, kommt er durchs Examen, wenn da einer käme und sagt, du wirst künftig immer nur Einser schreiben und ich sorge dafür. Da wüsste man auch, das kann der nicht von alleine, da muss schon ein ganz guter Nachhilfelehrer kommen. Und so ist das hier bei Jesus. Erinnert ihn nochmal, Simon, Sohn des Jona, du kennst dich selber. Spricht ihn mit seinem bekannten Namen an. Aber dann sagt er, ich mache aus dir, wackeligen Menschen, einen Felsen. Und aus dem, was ich aus dir mache, daraus mache ich was. Damit baue ich etwas. Das nehme ich in Dienst. Und das ist dieses wichtige Anliegen, was Jesus hier ganz deutlich macht. Dass Jesus nämlich durch von ihm selbst veränderte Menschen Gemeinde baut. Er ist nicht auf meinen IQ angewiesen. Er ist nicht auf die Beredsamkeit von irgendwem angewiesen. Er ist nicht auf die Schaffenskraft wie ein Tier, die ja manche Leute haben, angewiesen, dass seine Gemeinde gebaut wird. Jesus muss nicht einfach anknüpfen, nur an irdische Begabungen und nur so gelingt's. Wenn ich dran denke, wie eins meiner Hauptprobleme war, noch bis in den Anfang des Theologiestudiums hinein, dass ich eine ausgesprochene Scheu hatte, öffentlich zu reden. Da muss ich sagen, für mich ist es jedes Mal wieder, wenn ich so eine Predigt halte, und das kommt mir oft in den Sinn, ein Wunder Gottes, dass er aus einem, der in der Schule, wenn er Antwort geben sollte, ins Stottern kam, der zum Beispiel deswegen sich schwer tat, als er nach Amerika umgezogen ist, Englisch zu reden, weil ich mich gedrückt habe davor, im Unterricht Antworten zu geben. Wie aus einem, der immer den Eindruck hatte, bei mir stimmt's auf jeden Fall, das menschliche Gehirn ist ein Wunderwerk. Es funktioniert wunderbar vom Tage unserer Geburt, bis wir uns erheben, eine Rede zu halten. Das ist mir am Anfang dauernd so gegangen. Plötzlich waren alle Gedanken weg, kein klarer Gedanke mehr. Und wenn man dann sieht, dass wenn Gott beruft, er auch Gaben schenken kann. Am Anfang war das gar nicht mal dies, dass mir das Reden leicht gefallen wäre. Aber dass bei der ersten Ansprache, die ich als 18-jähriger Schüler noch hielt, sofort ein Mensch zum Glauben kam. So bruchstückhaft das rauskam. Und Gott hat es immer deutlicher gemacht, ich will dich in diesem Dienst haben. Und ich dachte, ich bin aber schüchtern, öffentlich zu reden. Als ich das erste Mal vor einer großen Versammlung gesprochen habe, bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, Gott, du hast mich tief beschämt, dass ich hier die Gedanken zusammenhalten konnte und einfach mit Freude und Klarheit dein Wort verkündigen konnte. Es gibt vielleicht in Ihrem Leben genauso so Dinge, wo Sie sehen, ganz deutlich sehen, Gott sei Dank, was er aus dem gemacht hat, was er jetzt braucht. Es ist sein Wunder, sein Werk, seine Gnade. So ähnlich muss das dem Petrus hier vorgekommen sein, als er Simon Jonas angesprochen wurde, beschenkt mit Erkenntnis dessen, wer Jesus ist. Und dann kriegt er gesagt, du Wackelkandidat, du bist Felsen. Und auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und so hat Jesus mit allen möglichen anderen Leuten Gemeinde gebaut. Der Paulus kann es später nicht fassen, wenn wir sehen, was er seinem Schüler und geistlichen Sohn Timotheus schreibt. Da sagt er im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Timotheus, auch wenn ich jetzt am Ende meines Dienstes stehe, es ist für mich nach wie vor unbegreiflich, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Gnade mich, der ich ein Gewalttäter war, ein Verfolger der Gemeinde, dass er ausgerechnet mich erwählt hat, um seine Gemeinde zu bauen, und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Paulus kann es immer nur wieder sagen: Ich bin es nicht wert und habe es nicht verdient, Apostel Jesu Christi zu sein. Und trotzdem gebraucht er mich. Auch Paulus hat es also so erfahren, wie er nicht einfach sagte: Hier habe ich mal einen durchsetzungsfähigen Menschen, der sich durchsetzen kann, den brauche ich, so einen brauche ich. Oder einen scharfen theologischen Denker. Nein, nein, es sind die Dinge, die Gott aus Paulus gemacht hat. Und Paulus rühmt nur die Barmherzigkeit. Es gab früher ein Lied: Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Das kann Petrus so sagen. Das kann Paulus so sagen. Und nur durch solche Menschen wird bis heute Gemeinde gebaut. Und das Letzte: Wenn Jesus die Grundelemente dieses Baus der Gemeinde skizziert, dann gehört dazu auch nicht nur, dass Jesus, der biblische ganze Jesus, das Fundament ist, dass immer Gottes Offenbarungshandeln am Anfang steht, dass er durch von ihm veränderte Menschen Gemeinde baut, diese Menschen, die er in Dienst nimmt, sondern es gehört auch von Anfang an die Verheißung dazu, dass diese Gemeinde die Zukunft gehört. Dass diese Gemeinde nicht untergeht. Und die Pforten des Totenreiches soll sie nicht überwältigen. Das Totenreich, das ist ja sonst so etwas wie so ein Trichter. Wir haben mal eine Weile in einer Mühle gewohnt, die war allerdings schon ausrangiert, aber man konnte in dem alten Mühlengebäude noch das sehen, wie oben das Getreidesilo ist und wie dann alles offenbar von diesen Körnern da so runterkommt, um dann auf den Mahlstein zu kommen. So ähnlich ist das mit dem Totenreich. Alles, was lebt, irgendwann geht es durch diese Pforte hindurch, außer den paar wenigen, die bei der Entrückung, wenn Jesus wiederkommt, gerade leben, was sich Paulus ja gewünscht hat und wir wahrscheinlich auch. Aber ansonsten gehen wir alle durch diesen Trichter hindurch und müssen sterben. Es ist so ähnlich wie in den Alpen, das fiel mir mal ein, als ich bei Zermatt gewandert bin. Von Ferne sah ich das wunderbare Matterhorn. Man denkt: Mann, was hat Gott Schönheit geschaffen. Und dann gingen wir hoch den Hörnligrat. Und je weiter wir den Hörnligrat hochgingen, desto mehr ging man stundenlang durch Geröllhalden. Und da sah man selbst die schönsten Dinge in dieser Schöpfung. Sind so, dass man den Eindruck hat, es geht alles bachab, wie die Schweizer sagen. Auch das Matterhorn bröckelt. Und unten liegen Hunderttausende von Tonnen Schutt bereits. Die größten, die stärksten, die schönsten Dinge dieser Schöpfung gehören zu einer sterbenden Welt und wir auch. Eine Ausnahme: Die Gemeinde stirbt nicht, sagt Jesus. Alles geht durch die Pforten des Totenreiches, die Gemeinde nicht. Und er macht mit diesem Bild einfach das eine deutlich: Der Gemeinde gehört die Zukunft. Warum? Weil es seine Gemeinde ist. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass diese Gemeinde geblieben ist. Man hätte sich denken können, dieser Wackelkandidatenkreis von 12 Aposteln, der noch wegläuft beim Kreuz, soll mit dem Gemeinde gebaut werden. Jesus steht dazu, Jesus macht es. Die Gemeinde ist nicht untergegangen. Sie ist nicht untergegangen trotz Verfolgungen. Sie ist nicht untergegangen trotz all der Wirrnisse und Widernisse der Kirchengeschichte. Sie gibt es bis heute. Es kann sein, dass mal eine einzelne Gemeinde von Gott beiseite genommen wird. Denken wir an die Sendschreiben. Ich werde, wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht treu bei meinem Wort bleibst, ich werde den Leuchter deiner Gemeinde wegstoßen von seiner Stelle. Das kann immer mal sein, dass Jesus sagt, wenn eine Gemeinde sich nicht mehr treu zu ihm und zu seinem Wort hält, dass er sagt: Deine Gemeinde lasse ich sterben. Da gibt es Negativwachstum. Da kommen auch Gemeinden zu Ende oder werden etwas anderes als Gemeinde Jesu. Und Jesus tut die beiseite. Aber er baut sich seine Gemeinde, immer. Und Gemeinde geht nicht unter, bis er wiederkommt. Und Gemeinde wird einmal in Ewigkeit, in Herrlichkeit vor Gott sein und wird ihn loben und rühmen und wird vollendet sein. Die Gemeinde Jesu geht nicht unter. Der Gemeinde der Glaubenden, die er sich gebaut hat, dieser Gemeinde gehört die Zukunft. Und deswegen möchte ich gerne ihr Herz erwärmen für Gemeinde. Wie mag Jesus diesen Augenblick gewichtet haben, als er den Vorhang der Ewigkeit für einen Augenblick zur Seite zieht und schon mal sagt, schaut, das ist der ewige Plan Gottes, mein Gemeindebau. Später offenbart er dem Apostel Paulus das Geheimnis der Gemeinde in großer Fülle. Und wir haben es jetzt gerade in der Auslegung dieses Wortes wieder gehört. Ich wünsche mir, dass Sie Liebhaber der Gemeinde sind und dass Sie Gemeinde nach Jesu Bauplan mitbauen möchten, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo Gottes Handeln A und O ist, wo er Menschen verändert und durch von ihm veränderte und begabte Menschen Gemeinde baut und wo Sie wissen, Sie sind bei dem einen Unternehmen, das nie untergeht und dem die Zukunft gehört. Werden Sie Menschen, denen Gemeindebau im Sinne Jesu ganz, ganz groß am Herzen liegt und Priorität Nummer eins ist, denn das ist Jesu Programm. Amen.
Wir möchten beten und wir danken dir, Herr Jesus, dass du deine Gemeinde bauen wirst, dass du die Zusage und die Verheißung gegeben hast. Wir danken dir, dass du deinen Leib vollenden wirst bis zu deinem Wiederkommen. Und überall, wo wir herkommen, auch in unseren Gemeinden, dass du das konkretisieren möchtest. Dass du Menschen möchtest, die sich von ganzem Herzen dir hingeben. Und so möchten wir auch angesprochen sein von dir, Herr. Dass wir ganz neu unsere Ziele überdenken und zuerst nach dir trachten. Amen. Wir singen aus dem Lied.